Karfreitag ist kein Tag wie jeder andere. Nicht nur, weil es ein Feiertag ist, sondern weil dieser Tag die Geschichte der Menschheit auf eine Art und Weise verändert hat, wie kein anderer Tag in der Geschichte. Zusammenhängend mit einer Person, die stirbt, einen grausamen Tod auf einem der grausamsten Folterinstrumente in der Geschichte sein Leben lässt. Wenn wir an Karfreitag denken und über Karfreitag reden, reden wir immer über Schuld. Als Pastor schaue ich immer mal wieder in Zeitungen und gucke, was schreiben sie denn eigentlich? Warum wird Karfreitag gefeiert? Und heute war in den meisten großen Zeitungen zumindest ein kleiner Artikel. Und immer wieder wird über den Tod von Jesus gesprochen und dass das eigentlich der Sinn der Sache ist. Aber das Thema Schuld und Sühne kommt nicht wirklich drin vor. In den meisten Artikeln wird es, wenn dann nur als Randnotiz oder kurz so, die Christen verstehen darunter die Sühne. Aber das ist so allgemein ausgedrückt, dass man nicht wirklich darüber das nicht wirklich versteht, worüber da gesprochen wird. Aber wir haben in unserer Gesellschaft ein enormes Problem mit Schuld und den Umgang mit Schuld. Denn Schuld und Schuldgefühle finden wir überall. Sie durchziehen das Leben von Menschen auf eine so weittragende Art und Weise, dass wir es manchmal gar nicht dafür halten. Schuld tarnt sich manchmal in anderen Gefühlen, wie wir eben von Herrn S. gehört haben. Die Schuld tarnte sich bei ihm in einer Depression. Bei anderen tarnt sich die Schuld und ein Schuldgefühl in Wut, in Hass, in Selbstzerstörung, in einer Drogensucht, in einer Sucht einer anderen Form. Wo im Grunde versucht wird, die Schuld und dieses unterliegende Gefühl der Schuld irgendwie zu betäuben. Und wir leben in einer Kultur, die einen Wandel vollzogen hat im Umgang mit Schuld. Eigentlich ist Deutschland eine Schuldkultur. Wir hatten nie ein Problem, Schuld klar zu benennen und dadurch mit Schuld klar umzugehen. Aber ausgelöst durch die NS-Zeit und einer Schuld, die man nicht mehr in Worte packen kann und für das Grauen, was dort geschehen ist, keine Erklärungen oder Rechtfertigung auf menschlicher Ebene zu finden, hat sich das etwas gewandelt. Und so hat zum Beispiel die Psychologie in den letzten 60, 70 Jahren immer mehr über das Thema Schuldgefühle und nicht mehr über Schuld gesprochen. Und darüber möchte ich heute mit uns reden, den Unterschied zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Wie gehen wir denn damit um? Denn an Karfreitag beschäftigen wir uns wirklich mit dieser Thematik ausführlich, wie wir unfähig sind, eigentlich damit umzugehen, wie Gott damit umgeht und wie wirkliche Heilung des Menschen in all dem geschehen kann. Und wir schauen uns dafür einen Text aus dem Römerbrief an. Der Römerbrief als eigentlich die Schrift, die uns erklärt, was es bedeutet, als Mensch gerechtfertigt zu werden von Gott. Denn für Luther war es eigentlich die Schrift schlechthin. Für ihn war das schon fast Mitte der Schrift. Weil Luther mit dieser Frage kämpfte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich denn mit meiner Schuld klar? Und Luther war kein Bomberpilot, sondern Luther war ein Mönch. Ein frommer Mann, der aber permanent an seine Schuld erinnert wurde und damit nicht umgehen konnte. Und wir schauen uns gleich so ein wenig an, warum wir Menschen unfähig sind, eigentlich mit Schuld und Schuldgefühlen umzugehen. Aber jetzt springen wir in den Text. Römer 5, die Verse 5 bis 9. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch unter der Herrschaft der Sünde waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Schuld, Schuldgefühle und unser Umgang mit dieser Thematik. Paulus schreibt an die Römer, an die Gemeinde in Rom, in verschiedensten Kapiteln immer wieder über dieses Thema. Und es gibt da die sogenannte Römerstraße. Also wenn ihr jemandem das Evangelium leicht erklären wollt, Römer 3,23, Römer 5,23 und Römer 10,13. Darin findet ihr den Weg des Evangeliums. Und er macht schon von vornherein deutlich, da gibt es eine Macht. Und er spricht über Sünde, über Schuld, nicht als eine Tat. Die Tat ist das Ergebnis einer unterliegenden Macht. Es ist etwas in uns Menschen drin und ich erkläre gleich warum. Und er sagt, das ist, als ob es euch beherrscht. Und er fasst es hier im Kapitel 5 auch nochmal an und er sagt, Gott beweist seine Liebe dadurch, dass er für uns gestorben ist, damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Also als wir noch unfähig waren, gerecht zu werden. Paulus spricht darüber, als wären wir Menschen unter einer Macht gefangen, die über uns herrscht und immer wieder uns dazu bringt, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht wollen. Es ist mehr als ein Gefühl. Und begrenzen wir Schuld auf ein Schuldgefühl, dann greifen wir zu kurz. Heutzutage wird darüber gesprochen, meistens, wenn über Schuld gesprochen wird, wird gesagt, ja, du hast Schuldgefühle. Und Gefühle sind ja etwas, was situationsbedingt entsteht, auch kulturell geprägt. Meine Frau hat mir heute ein Beispiel erzählt. Sie war diese Woche bei einer Freundin, hat sie besucht und ihr ging's nicht gut, war total schlapp und irgendwie waren so alle beschäftigt und die lag auf dem Sofa. Meine Frau ist eine sehr, sehr gewissenhafte Frau. Und da lag die auf dem Sofa und fühlte sich schon schlecht, weil sie nichts machen konnte, sondern einfach nur sich versuchte zu erholen. Und dann war da so ein Staubsaugerroboter und der machte. Aber weil die Kinder so am Spielen waren, stand ein Stuhl da und der Staubsaugerroboter, der knallte die ganze Zeit gegen diesen Stuhl. Und meine Frau fühlte sich so schuldig, so schlecht, dass sie nicht diesem Staubsaugerroboter helfen konnte. Da ist etwas in ihr drin, das dieses Gefühl auslöst. Ist sie jetzt schuldig an diesem armen Gerät geworden? Jeder von uns sagt, hey, Blödsinn, nein. Und trotzdem ist da etwas, was sie antreibt. Wenn die Bibel über Schuld spricht, spricht sie nicht über diese Art, sondern die Bibel spricht über Schuld als etwas Objektives. Es ist nicht ein Gefühl, es ist ein Bewusstsein. Es ist etwas, was uns plötzlich in Momenten, wo wir sensibel dafür werden, bewusst werden, da ist etwas, da ist jemand, ein Standard, dem ich nicht gerecht werde, wo ich es nicht schaffe, das zu erfüllen, was ich eigentlich erfüllen müsste. Da bleibe ich meinen Kindern Zeit und Liebe schuldig, weil ich zu viel Zeit auf der Arbeit verbringe. Da bleibe ich meiner Frau Aufmerksamkeit schuldig, weil ich zu viel Zeit vielleicht auch in Gemeinde investiere. Da bleibe ich meinem Nachbarn Liebe schuldig, weil mich sein Verhalten ärgert. Dieses Bewusstsein von Schuld nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch Gott gegenüber, ist ein tief in uns angelegtes Bewusstsein, was aber nicht einen subjektiven, also nicht nur für mich kulturell geprägten Aspekt hat, sondern einen objektiven. Das ist wichtig. Denn dem Herrn S. hat es nicht geholfen, dass ihm jemand sagt, das ist ein subjektives Gefühl, weil sie unter Befehlsgewalt. Das hilft nicht. Das ist keine Lösung. Die Schuld verschwindet nicht dadurch. Das ist der Versuch, Schuld zu erklären, zu relativieren, zu rechtfertigen. Wenn ein Mensch versucht, Schuld, dieses Objektive zu rechtfertigen, wird er immer zu kurz greifen. Immer. Keine Erklärung wird dauerhaft Befreiung von Schuld geben. In der modernen Welt sehen wir aber immer mehr das Driften, gerade in der westlichen Welt, das Hinabgleiten in diese Erklärungen, Rechtfertigungen, manchmal ein Kaschieren, ein Relativieren, so schlimm ist es ja nicht. Das ist nur eine kulturelle Norm. Das ist eine fromme Prägung. Das ist, und vielleicht hast du auch schon mal Dinge über Schuld gehört. Wenn die Bibel über Schuld spricht, spricht sie über eine Macht. Eine Macht, die alle betrifft. Und ich fand es schön, wie Uli das Herrn S. erklärt hat. Dafür muss man kein Bomberpilot sein, um Schuld auf sich zu laden. Paulus sagt, alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das Thema Schuld dürfen wir nicht mit Scham benutzen. Das führt manchmal dazu, dass wir nicht gut mit Schuld umgehen können. Scham beschämt einen Menschen und sagt, guck mal, wie schlecht du bist. Paulus geht hier nicht da so vor. Er benennt Schuldhaftigkeit des Menschen. Und ich kenne das aus meiner Prägung. Ich bin religiös erzogen worden von der Großsippe. Meine Eltern waren nicht wirklich fromm, aber jedes Mal, wenn ich zu meinen Großeltern kam, wurde mir gesagt, wie schuldig ich bin. Und für dich ist Jesus Und ich habe immer versucht, weil ich damit nicht umgehen konnte, das zu verdecken. So, ja, so schlimm ist es nicht. Weil ich mich schämte, weil ich keinen Ausweg hatte. Wie geht es dir? Welche Mechanismen hast du gewählt, um mit Schuld umzugehen? Relativierung, ist alles nicht so schlimm. Rechtfertigung, das liegt nur an. Es gibt einen englischen Begriff, den wir auch sehr gerne verwenden, Blame Shifting. Also wir lenken die Aufmerksamkeit auf jemand anderen und sagen, eigentlich ist die Person an meiner Schuld schuld. Ich bin unschuldig. All das habe ich schon gemacht. Aber Schuld wird sich irgendwann mal zeigen, weil Schuld andere Gefühle wie anzapft, sie zum Vorschein kommt. Und wenn wir unfähig sind, damit umzugehen, dann muss es doch einen Weg geben. Hier noch einmal die Definition. Schuldgefühle sind keine Gefühle, sondern ein Bewusstsein einer objektiven Realität. Das ist etwas ganz Wichtiges. Paulus spricht hier über eine objektive Realität, wo wir vor einer höheren Autorität, nämlich Gott, etwas schuldig bleiben. Und das können wir nicht aus der Welt räumen. Denn keiner von euch kann die Vergangenheit ungeschehen machen. Egal, was du getan hast, du wirst die Vergangenheit niemals ungeschehen machen. Niemals. Auch du kannst etwas nicht rechtfertigen. Und wir merken, dass wenn man Schuld relativiert, damit irgendwie nicht gut umgeht, das löst in uns etwas aus. Wir fordern Gerechtigkeit. Beispielsweise aktuelle Situation. Der Premierminister von Großbritannien kriegt eine Strafe, weil er sich an Regeln, die er selber aufgestellt hat, nicht gehalten hat. Was sagt er? I'm deeply sorry. Es tut mir aufrichtig leid. Aber er zieht keine Konsequenzen aus seinem Handeln. Und jeder, der das hört, der Verwandte verloren hat, der Verwandte nicht besuchen konnte, sitze und denke, wo ist hier Gerechtigkeit? Da ist jemand schuldig geworden, da muss es doch irgendwie Gerechtigkeit geben. Und genau da ist das Dilemma. Für Schuld muss bezahlt werden. Die Schuld muss beglichen werden. Und so geht Gott mit der Schuld um. Christus ist für uns gestorben, als wir noch unter der Herrschaft der Sünde waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Jesus stirbt und bezahlt den Preis der Schuld, denn die Schuld fordert, egal ob man ein Leben genommen hat, die Ansammlung der Sünde, also diesem Zustand des Menschen, die logische Konsequenz dessen ist der Tod. Denn es bedeutet Trennung von dem, der heilig ist. Und was macht Gott? Er lässt seinen Sohn dafür sterben. Das nennt man in der Theologie die Stellvertretung. Und dieser Aspekt ist sehr wichtig. Also er lässt jemand anderen für das sterben, was ich verbrochen habe. Weil eben Schuld keine subjektive Sache ist, lässt er jemanden dafür bezahlen, was ich verbrochen habe. Und Jesus geht in diesen Riss hinein. Gott akzeptiert nicht diese Situation und sagt, ach ja, dann ist der Mensch halt schuldig, sondern diese Trennung vom Menschen treibt ihn so sehr umher, dass er diese Sünde nicht einfach akzeptiert, dass er nicht einfach sagt, ach, schwamm drüber, ich vergebe das einfach. Sondern Gott weiß, dafür muss ein Preis bezahlt werden. Aber er sieht, dass der Mensch das nicht zahlen kann. Also stellt er sich selber dahin in seinem Sohn Jesus Christus und nimmt das Urteil auf sich. Gott muss das nicht machen. Jesus stirbt, obwohl Jesus nicht hätte sterben müssen. Niemals. Der hätte, weil er ohne Sünde war, wäre der Tod nicht etwas, was er hätte machen müssen. Aber er geht ihn bereitwillig. Und es gibt ein sehr schönes Zitat. Das Wesen der Sünde ist, dass wir uns an die Stelle Gottes stellen. Das macht Sünde. Die Sünde sagt, ich bin Gott. Beispiel. Wenn ich selbstgerecht bin und jemand anderen verurteile, dann sage ich, ich habe das Recht, etwas an dir zu tun. Ich habe das Recht, dir etwas Böses zu tun. Weil ich selber bestimmen kann, was ich tun kann. Damit spiele ich Gott. Das ist im Grunde das große Dilemma. Die Sünde sagt, sie stellt sich an die Sünde, an die Stelle Gottes und sagt, ich bin Gott. Ich kann bestimmen, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Das, was ich zur Wahrheit erkläre, das ist Wahrheit. Und damit stellen wir uns an die Stelle Gottes. Die Erlösung, die wir an Karfreitag feiern, dort stellt sich Gott an die Stelle des Menschen, obwohl es nicht muss. Und er zahlt den Preis, der dafür nötig ist. Der Tod, den Jesus bezahlt, ist ein Hineinstellen in einen Bereich, wo er nicht hätte sein müssen. Aber es ist der einzige Weg, dass wir hindurchdringen können zu diesem Gott. Das Kreuz an Karfreitag ist die Sprache der Liebe. Jesus stellt sich für dich dorthin, für jede Lüge, die du erzählt hast, für jedes böse Wort und jeden bösen Gedanken über deinen Bruder, deine Schwestern, deine Ehefrau, deine Kinder, deinen Arbeitskollegen, für alle unreinen Gedanken, für jeden Geiz, für jeden unbedachten Kommentar. Jesus nimmt unseren Platz ein. Jesus nimmt deinen Platz ein. Jesus nimmt meinen Platz ein. Ich hätte an diesem Kreuz sterben müssen. Das wäre die gerechte Strafe für jede Tat, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und Paulus macht es sehr deutlich. Er ist gestorben zu einem Zeitpunkt, wo wir es noch nicht mal verdient haben. Zu einem Zeitpunkt, wo ich nichts zurückgeben kann. Darin sehen wir nämlich, wie groß diese Liebe ist, wie sehr Gott von dieser Liebe bewegt ist. Meine Frage an dich ist, nicht nur, ob du dieses Angebot schon mal angenommen hast, sondern ob dir das bewusst ist, dass egal wie fromm du bist, egal wie gut du lebst, Jesus musste auch für dich sterben. Das geht manchmal verloren in unserer frommen Welt. Das geht mir auch manchmal verloren. Umso wichtiger ist Karfreitag, dass ich hinschaue auf das Kreuz und sehe, dieser Preis ist nicht nur für Wladimir Putin, Adolf Hitler und die ganz bösen Leute geschehen. Nein, für Johann Schick. Für den ist Jesus auch aufs Kreuz gegangen. Er schafft die Lösung. Es gibt einen Ausweg. Das ist die gute Nachricht für dich, ganz gleich, welche Schuld dich vielleicht innerlich zermürbt. Sei sie groß oder klein, es gibt einen Ausweg, den du nicht schaffen musst und kannst. Gott schafft den Ausweg aus Liebe für dich. Dadurch kann Heilung geschehen. Denn diese Passage beginnt, dass Paulus darüber schreibt, weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Und das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Wenn Paulus hier über Frieden spricht, dann macht er deutlich, wir können heil werden. Frieden bedeutet, dass zerrissene Dinge wieder zusammengefügt werden. Etwas, was zerbrochen ist, wieder ganz wird. Ein Konflikt, den wir vorher hatten, wird wieder ganz. Und hier kommen unsere Schuldgefühle wieder hin, ins Spiel. Wenn ich meine Schuldhaftigkeit sehe vor Gott und annehme, dass Jesus an meine Stelle ans Kreuz gegangen ist, dann kann ich ihm meine Schuldgefühle hinhalten. Dann kann ich ihm hinhalten, dass ich vielleicht auch meiner Ehefrau untreu war, indem ich andere Frauen begehrend anblickte, wie Jesus das sagte. Und ich kann es machen ohne Scham, weil diese Schuld schon längst bezahlt ist. Ich muss sie nicht rechtfertigen, ich muss diese Schuld nicht erklären. Ich muss sie nur hinhalten. Und so entsteht Heilung. Weil ich durch Glauben, durch Vertrauen sage, Jesus, das, was du für mich getan hast, reicht, um meine Schuld zu bezahlen. Und wenn ich das hinhalte, werden meine Gefühle nach und nach heil. Sie werden wieder ganz. Wir erkennen den Zustand, in dem wir uns wirklich befinden. Jesus sagte einmal einem jüdischen Gelehrten, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Manchmal glaube ich, dass wir Frommen, und an Karfreitag sitzen meistens so die richtig Frommen im Gottesdienst, dass wir vergessen, wie hoch der Preis ist, den Jesus für mich bezahlt hat. Wir vergessen, wie groß die Schuld war, für die Jesus für mich gestorben ist. Nicht für die anderen, für mich. Und wir verlieren manchmal die Liebe, weil wir sagen, ja, so schlimm bin ich nicht. Immer wieder müssen wir uns daran erinnern, wie groß diese Liebe war. Die Wahrheit vor Augen halten, nicht schönreden, sondern hinhalten. Das Zweite, was heil wird, ist, dass wenn ich dieses Opfer Jesu ansehe, dann rechtfertigt es mich. Das ist so ein schwieriger Begriff aus dem Juristischen, das Rechtfertigen. Das heißt, keine Erklärung notwendig. Meine Schuld muss ich nicht erklären. Sie ist einfach da. Ich muss keinen logischen Zusammenhang dafür finden, sondern hinhalten und darf sie hingeben. Ich brauche sie nicht zu verstecken, nicht bunt anzumalen, nicht mit Parfüm zu besprühen und es als Blume auszugeben. Sie darf schuld sein, weil es Vergebung gibt, weil es die Chance zu einem Neuanfang gibt. Eigentlich sollten wir Christen Experten darin sein, wenn es um Vergebung und Umgang mit Schuld ist. Eigentlich müssten wir, denn es gibt keine andere Religion, die eine Lösung für Schuld hat. Im Islam ist es ein Hoffen auf das barmherzige Wirken Allahs. Aber wenn man den Koran sieht, merkt man, die Chance ist relativ gering, mein Freund, dass du da heil rauskommst. Im Buddhismus ist es ein Versuchen, sich von all dem Leiblichen loszulösen, damit du im nächsten Leben die Chance hast, vielleicht ein bisschen besser rauszukommen. In allen anderen Religionen ist es ein Ausweg. Im Christentum haben wir die Lösung für die Schuld. Wir müssten eigentlich, wenn uns jemand der Sünde überführt, nicht erbost darüber sein, sondern sagen, ja, ich prüfe das. Nicht alles annehmen, aber prüfen und zu sagen, hat mein Bruder, hat meine Schwester vielleicht recht? Wir müssten eigentlich mit Sünde umgehen können, ohne sie zu verstecken, ohne Masken zu tragen, weil dort Heilung entsteht. Und das letzte, der letzte Bereich ist, wenn wir so mit Sünde umgehen können, wird unser Gewissen neu geschärft. Wir werden wieder innerlich hergestellt und Böses und Schlechtes ist böse und schlecht. Heilung kann beginnen heute an Karfreitag. Und ich lade dich ein, wenn wir gleich auch das Abendmahl miteinander feiern, dort wird dir zugesagt, dass Christus deine Schuld bezahlt hat. Darum lade ich dich ein, über diese Ostertage Gott es hinzulegen. Offen mit deiner Schuld umzugehen. Dass du ihn bittest, Jesus, zeige mir die Größe deiner Liebe. Und das fühlt sich manchmal nicht gut an. Das ist kein Wohlfühlgefühl. Aber der Geist Gottes, wenn er Schuld zeigt, führt er nicht in Scham. Das ist keine Anklage. Sondern wenn der Geist Gottes dir Schuld zeigt, zeigt er dir immer den Ausweg. Der Feind klagt an, sagt, guck mal, wie du wieder bist. Der Geist Gottes zeigt, du, da bist du schuldig geworden. Aber es gibt einen Ausweg. Und dazu lade ich dich ein, dass Karfreitag für dich nicht nur so ein Feiertag wird, sondern zu einer Chance, deine Liebe, die du das erste Mal empfangen hast, als du Christus angenommen hast, wieder neu zu erleben. Wir beten miteinander und werden gleich noch ein Lied miteinander singen, wo wir auf diesen Stellvertreter hinsehen, auf ein Haupt voll Blut und Wunden, die er für uns angenommen hat. Lasst uns kurz stille werden und ich beende die Predigt mit einem Gebet. Vater, wir danken dir für dieses Privileg, in deiner Gegenwart zu sein und heute auf das zu sehen, was dein Sohn für uns erkauft hat. Danke, Jesus, dass du an unsere Stelle getreten bist, weil wir so oft an deine Stelle treten wollen und uns wie kleine Götter aufspielen. Wir halten dir unsere Schuld und Sündhaftigkeit hin und bitten dich, dass du uns reinigst, dass du uns lehrst, wie groß deine Liebe ist, damit wir dich lieben lernen. Komm und begegne du uns in diesen Tagen durch deinen Geist und zeig uns die Größe deiner Liebe. Schütte du sie aus, deine Liebe, durch deinen Geist in unsere Herzen. Amen.